Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ich heiße Ruven Hoeneß, bin Pastor in Gundelfing und ich habe eine wunderbare Frau, die heißt Edina und wir haben vier Kinder. Also der Waldemar ist ja schon auch so auf der Spur, ja, bald mit drei. Ich wusste auch nicht, ob ihr schon jetzt, ja, ob es da ist oder nicht, aber ja, wir haben vier Kinder und ich kenne Waldemar schon eine ganze Weile hier. Und es ist toll, mal hier zu sein. Ich habe schon so viel von euch gehört. Und ich finde es so hammerstark, dass ihr so flexibel seid. Ja, ihr trefft euch einfach im Garten, ihr trefft euch mal in der Els, ihr trefft euch mal im Parkhaus. Und das nehme ich auf jeden Fall mit nach Gundelfingen, wenn mal wieder gemeckert wird, weil es zu heiß ist oder zu kalt. Oder sag ich mal, hey, es gibt da eine Gemeinde, weißt du, in Emmending. Weißt du, was sie alles machen? Also ich glaube, da kann man echt viel von euch lernen. Und ich denke, dass Gott es auch segnet, dass ihr euch trefft, dass die Freude spürbar ist. Ja, sonntags hier. Also ganz großen Applaus für euch. Ich meine, vielleicht stresst es auch den einen oder anderen, aber ich finde es echt ein Vorbild, wenn ich das von außen so sehe, wie ihr feiert. Genau. Ich bin ja 5 Jahren hier jetzt in Baden. Eigentlich komme ich aus dem Schwabenland, aber bitte jetzt nicht irgendwie negativ über mich denken oder so. Ja, ich liebe die Region hier. Ist echt toll und SC Freiburg ist auch eine coole Mannschaft. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, was ist eigentlich Glück in meinem Leben und wie gelingt mein Leben? Wenn ich dich jetzt mal fragen würde, hey, wenn dein Leben, was bräuchtest du, um so richtig glücklich zu sein? Was würdest du antworten? Wenn du wirklich den Jackpot knacken würdest, jetzt nächste Woche, so 43 Millionen Euro, wer ist es? Wird sich nicht glücklicher machen? 43 Millionen. Ey, ihr seid so richtig christlich, sehr gut, ja? Also ich denke, wir könnten Gott beten, dass einer einen Jackpot gewinnt, ne? Und die Hälfte müsst ihr abgeben, oder? Schönes Gemeindehaus hier, endlich, so mit Heizung und Klimaanlage. Und dann die Hälfte für sich vielleicht noch mal, okay. Ja, was ist denn Glück? Und ich möchte mit euch einen Psalm heute lesen und darüber nachdenken, der das Thema anspricht. Das ist der erste Psalm. Die Psalmen in der Bibel kann man einfach finden, schlägt man einfach in der Mitte ungefähr auf. Und der erste Psalm, und ich lese ihn mal vor, und er spricht über Glück und über Gelingen. Psalm 1. Wohl dem oder glücklich der, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern im Gegensatz dazu seine Lust hat, seine Freude am Gesetz des Herrn oder an der Tora Jahwes und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Denn der ist wie ein Baum, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl, was er macht, es gelingt. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Also in der Mitte von diesem Psalm ist ein Bild von einem gelingenden, glücklichen Leben und der stellt es ganz bewusst in die Mitte rein, nämlich von einem Baum. Der Mensch, der glücklich ist, sagt er, der ist wie ein Baum, der Wurzeln hat an Wasserbächen, der Frucht bringt zu seiner Zeit, also nicht immer, aber immer wieder und alles, was er tut, gelingt. Und dieser erste Psalm ist auch für das Buch der Psalmen wie so ein Eingangstor. Ja, es gibt ja 150 Psalmen und die ersten beiden Psalmen, die sind wie so eine Art Doppeltor, das ist so aufgebaut, wo der Leser, wir also hindurchgehen sollen und wo ganz wichtige Themen aufgegriffen werden, die dann im Buch der Psalmen immer wieder vorkommen. Ja, wie so ein Eingangstor eben, so wird das Buch aufgebaut. Und der erste Psalm fängt gleich an, hey, wie gelingt dein Leben? Ich meine, schon ein bisschen länger her, als es geschrieben wurde, aber ich glaube, es ist ja unsere Frage heute auch oder vielleicht auch von deinem Nachbarn. Ja, wie werde ich denn glücklich? Was ist ein gelungenes Leben? Und der erste Psalm sagt: Hey, pass mal auf, ich nehme dich gleich mit rein in diese ganz entscheidende Frage: Glücklich der? Schau mal, was die Psalmen dir zu sagen haben. Und dann kommt eben dieses Bild von dem Baum als Beschreibung von einem glücklichen Leben. Und dieser Baum ist ein Baum, der immer wieder erfrischt wird, wo immer wieder neues Leben reinkommt in ihn. Dessen Blätter nicht vertrocknen, dessen Lebenssaft nicht ausgeht. Ey, was für ein tolles Bild für ein Leben, dass du immer wieder erfrischt wirst, dass du neu Wasser bekommst. Das ist das Bild hier von gelungenem, glücklichen Leben. Leider nicht das Lottoglück. Sorry, mit dem Jackpot, ja. Wäre schon nicht schlecht, ne? Aber der Psalm sagt, weißt du, das allein macht dich nicht glücklich. Oder vielleicht, ich weiß nicht, wenn jemand von euch, viele Deutsche haben zumindest diesen Traum, ja, so eine Finca auf Mallorca zu bauen. Ah, wenn ich das hätte in der Westküste Mallorcas, so eine Finca. Ja, mit 55 gehe ich in Frührente und dann genieße ich das mediterrane Klima auf dieser Insel. Darauf lebe ich hin. Der Psalm sagt, ja, das ist nicht das Entscheidende, ob du ein glückliches, gelingendes Leben hast, weißt du. Mach das nicht zu deinem höchsten Ziel. Sondern glücklich der, der immer wieder versorgt wird in seinem Innern, der standfest wird, der Wurzeln schlägt und der Frucht bringt für andere Menschen. Der in Krisen und Wüstenzeiten eben nicht verwelkt, sondern der Schatten gibt sogar noch anderen. Weißt du, du bist glücklich, wenn du Standfestigkeit hast in deinem Leben, wenn du verwurzelt bist, wenn du immer wieder frisches Wasser bekommst. Und die entscheidende Frage ist ja, woher bekommt dieser Baum immer wieder frisches Wasser? Wo hat er denn seine Wurzeln verwurzelt? Ja, hier bei euch an der Elz wahrscheinlich. Aber was sagen denn die Psalmen? Was ist denn die Quelle, wirklich die entscheidende Quelle für das lebendige Wasser? Die Quelle, die wirklich da ist, die wir wirklich brauchen für gelungenes Leben, sagen die Psalmen, ist Gott selbst. Wenn du die Psalmen dann anschaust, dann merkst du, dass die Leute, die die Psalmen geschrieben haben, in all ihren Lebenssituationen diesen Gott anrufen. Ja, die sagen, Gott, du bist wirklich diese Quelle lebendigen Wassers für mein Leben. Und in allen Lebenssituationen, die loben Gott, die bitten Gott, die klagen Gott, wenn sie es nicht verstehen, ja, die ärgern sich über Gott, wenn Dinge nicht so laufen, aber in allen Situationen rufen sie Gott an. Und der Psalmist macht deutlich, weißt du, wir Menschen, wir haben immer eine Quelle, aber die entscheidende Quelle in all deinen Lebenssituationen ist, dass du Gott anrufst. Das ist so entscheidend wichtig. Einer der bekanntesten deutschen Dichter, Rainer Maria Rilke, der schreibt in seinem Tagebuch am 4. Januar 1915 Folgendes über die Psalmen. Er sagt, ich habe die Nacht einsam hingebracht in mancher innerer Anfechtung und habe schließlich beim Scheine meines noch einmal entzündenden Weihnachtsbaumes die Psalmen gelesen. Eines der wenigen Bücher, in der man sich restlos unterbringt, mag man noch so zerstreut und ungeordnet und angefochten sein. Wow. Rainer Maria Rilke sagt, hey, mir ging es nicht gut manchmal, ich war angefochten, aber ich habe die Psalmen gelesen. Und in den Psalmen habe ich mich selber gefunden. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht oder vielleicht in der letzten Woche. Und manchmal sind die Psalmen auch nicht so einfach, aber weißt du, in den Psalmen schreiben Menschen ihr Gebet an Gott in der Lebenssituation, wo du dich auch gerade befindest. Die Psalmen sind wie so ein Spiegel. Du findest Klage, du findest Bitte, du findest Lob und alles immer in Anrufung an diesen Gott. Und was noch wichtig ist für ein gelingendes Leben, sagt dieser erste Psalm, ist, dass ein Baum, also wenn ein Baum wächst, das ist ja Wahnsinn, oder wie lange der braucht? Ein Baum braucht Zeit. Glückliches Leben ist nicht einfach so, ich habe den Lottogewinn und dann bin ich für immer glücklich. Glückliches Leben muss wachsen. Die Beziehung zu Gott ist ein Prozess. Und ich finde es schwierig heutzutage, weil wir manchmal denken, so geistliches Leben mit Gott, das geht so ganz schnell, ja? So ein Instant-Ding. Ich weiß nicht, geht jemand von euch gerne campen? So Campingurlaub? Ja? Gibt es da jemanden? Sehr, ein paar haben sich geoutet. Wir haben auch einen Wohnwagen jetzt seit einem Jahr. Mit 4 Kindern. Und es gibt so Instant-Camping-Produkte, zum Beispiel Kaffee, ja, Pulver, kennt ihr das? Du machst ein bisschen Kaffeepulver rein, heißes Wasser und sofort hast du deinen Kaffee. Du kannst sogar Milch als Instant-Produkt nehmen. Und vieles in unserem Leben heute ist so Instant-mäßig. Sofort da, du kannst es einfach haben. Brauchst du einen Fitness-Coach? Hey, da gibt es eine App dafür, oder? Willst du die einmalige Natur Afrikas kennenlernen und gleichzeitig leben eine Woche wie die Maasai in Tansania? Da gibt es schon eine Reise für dich vorgefertigt. Du musst sie nur buchen. Und so gibt es ganz viele Dinge in unserem Leben, wo wir einfach schnell bekommen können. Und manchmal denken wir so, das Leben mit Gott ist auch so ein Instant-Ding, das geht ganz schnell. Aber geistliches Leben braucht Zeit. Gelingendes Leben braucht Zeit, es muss wachsen, es geht um unser ganzes Leben. Und dieses glücklich der, wie dieser Psalm beginnt, hier geht es eben um ein Wohlergehen, hier geht es um ein Leben, das wächst, das geradeaus geht, das vorwärts kommt. Ein Baum, der in Bewegung ist, ein Baum, der wächst. Wohl dem, der ein klares Ziel hat. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen drüber reden, wenn ihr sagt, hey, ich wäre jetzt auch gern so ein Baum. Ich will, wenn ich jetzt noch 30 Jahre lebe oder 40 Jahre oder vielleicht noch 10, wir wissen es ja nicht, ich will gern, dass mein Leben ist wie ein Baum. Ich will gern, dass Gott mich immer wieder erfrischt. Ich will gern, dass mein Leben ein Segen wird für andere. Dann gibt der Psalm dir ein paar Tipps, sag ich mal, ein paar Dinge, die du leben kannst, damit es gelingt. Und ich habe es mal zusammengefasst mit in drei Dingen. Das erste ist, indem du dich abgrenzt. Abgrenzt von dem zynischen, sarkastischen Lebensstil. Das zweite, indem du Freude entwickelst. Freude, ja. An Gottes Wort, an seiner Perspektive. Und das Dritte, indem du dann auch Frucht bringst für andere, also indem du ein Segen bist für andere. Also kann man sich leicht merken, oder AFF. Abgrenzen, Freude und Frucht bringen. So beginnt dieser Psalm. Und das Erste ist, wenn du willst, dass dein Leben gelingt, musst du dich abgrenzen. Dreimal beginnt er und sagt, hey, wandel nicht im Rat der Gottlosen, tritt nicht auf den Weg der Sünder und sitz nicht da, wo die Spötter sitzen. Und wenn du den Psalm anguckst und vielleicht ein bisschen die hebräische Dichtung, ja, das ist so aufgebaut, dass er sagt, am Anfang ist dieser Mann, der da vorkommt, der ist noch aktiv, der wandelt noch. Er sagt, er soll es nicht wandeln. Und dann geht es weiter, er tritt nur noch und am Ende sitzt er nur noch. Und diese Dynamik ist bewusst gewählt. Da ist einer, der geht einen Weg und er verfestigt sich in einer Haltung. Am Anfang ist er noch aktiv und am Ende sitzt er nur noch da. Er sitzt da, wo die Spötter sitzen. Er geht den Weg, den Gott nicht kennt, in dem Gott keine Gemeinschaft mit ihm hat. Er geht den Weg der Sünder, er verfehlt eigentlich das Ziel. Und am Ende ist er in so einer Art Sitzblockade da, wo die Spötter sitzen. Und der Spötter in dem Psalm und auch im Prediger, das ist ein Mann, ein Mensch, der wird dir vorgestellt als der, ey, bitte geh den Weg nicht. Ich weiß nicht, ob ihr ab und zu mal Filmserien anguckt oder einen Film. Da wird ja am Anfang immer die Charaktere vorgestellt von den Menschen. Und der Psalm, der stellt den Charakter vor, den du nicht gehen sollst. Das ist der Zynische, der einfach sich verfestigt in dieser Haltung. Und der Psalmist sagt, weißt du, du und ich, wir alle, wir gehen bestimmte Wege. Wir brauchen als Menschen Orientierung. Wir sind angewiesen, dass Schilder in unserem Leben da sind, die uns sagen, welchen Weg wir gehen sollen. Und der Zyniker hier, das ist auch so ein Richtungsschild und den Weg sollst du nicht gehen. Und was ist denn das für einer, dieser Zyniker, der hier vorgestellt wird, der Spötter, der sein Ziel verfehlt? Das ist einer, dessen Lebensdynamik abgenommen hat. Der nicht mehr konstruktiv positiv was voranbringt, der nur noch eine Haltung der Anti-Haltung hat, der nur noch sitzen bleibt und dem nichts mehr heilig ist. In den Psalmen gibt es ganz oft diese Beschreibung der Heiligkeit. Gott ist heilig. Das Volk Gottes ist heilig. Auch die Schöpfung ist heilig. Und der Spötter sagt, weißt du was, mir ist nichts mehr heilig. Mir ist ja alles egal. Ich habe so eine Null-Bock-Haltung in meinem Leben. Hey, mir ist alles egal, ich fließe einfach nur noch mit dem Fluss mit, ich spötter nur noch und ran, ich bin überhaupt nicht mehr aktiv, ich bin nicht mehr konstruktiv, ich lebe nicht mehr in der Beziehung zu Gott, ich lebe einfach nur noch so dahin. So ein Spötter. Vielleicht wie so ein Künstler. Ja, ein Künstler, der frustriert ist, weil er vielleicht sein Bild nicht verkauft hat und er fängt jetzt nur noch an, über andere Künstler schlecht zu reden. Ah, schau dir mal an. Aber er ist selber nicht mehr aktiv, er sitzt nur noch in dieser Blockade der Anti-Haltung. Vielleicht wie ein Politiker, der nur noch dadurch lebt, dass er andere diffamiert, dass er über andere sich schlecht macht, aber der selber nicht mehr aktiv ist. Und ich habe mich gefragt, vielleicht auch wie ein Christ. Wie ein Christ, der nicht mehr aktiv ist, der nur noch, weil er vielleicht frustriert ist, in einer Anti-Haltung sitzt, nur noch über andere schlecht redet, nicht mehr aktiv ist, keine Frucht mehr bringt und in diesem Zynismus gefangen ist. Bist du schon mal jemandem so begegnet? Einem Menschen, wo du merkst, hey, da kommt nur noch Negatives, da kommt bestimmten Punkten vielleicht sogar schon Bitterkeit, da ist nichts Konstruktives, da geht nichts mehr nach vorne. Vielleicht gibt es das auch bei dir gerade, vielleicht gibt es auch so einen Teilbereich in deinem Leben, wo du sagst, hier merke ich so einen Zynismus. Hier geht es nicht um Witz oder so, sondern hier geht es um so eine negative, fast schon bittere Haltung über Dinge. Dann frag dich doch mal, warum ist es so? Wenn wir in unserem Herzen so bitter werden und nur noch zynisch sind, dann ist es manchmal auch so eine Art Ventil, weil wir bestimmte Dinge nicht verarbeitet haben. Mich hat jemand verletzt, ich bin enttäuscht, mein Arbeitskollege war blöd, mein Chef, meine Gemeinde. Gestern habe ich mit jemandem gesprochen aus meiner Verwandtschaft, der gesagt, er geht nicht mehr in Gottesdienst, weil ihn jemand enttäuscht hat. Er will nichts mehr mit Gott zu tun haben, er ist bitter geworden. Warum werden wir so? Wir werden so, weil wir bestimmte Dinge dann nicht verarbeiten, weil wir Gott nicht anrufen. Und dann verhärtet sich das in so einer Haltung des Spotts. Es ist keine lebensfördernde, konstruktive Kritik da, sondern es ist lähmend. Und der Psalmist mahnt dich, entdeckst du so eine Haltung bei dir? Lass es sein. Geh den Weg nicht weiter. Weißt du, du wirst nicht glücklich und du machst andere nicht glücklich. Das erste Haltung, also die wir gewinnen können, um so ein Baumleben zu sein, um glücklich zu sein, ist sich abzugrenzen. Nicht diese Null-Bock-Haltung zu haben. Ja, ich schwimme einfach nur noch mit, ich mache einfach, ist mir alles egal. Der Spott löst dein Problem nicht. Es wächst nichts mehr. Ich habe meine Frau kennengelernt, keiner kennt sie hier, ist schon lange her. Die hat ständig immer nur Negatives und Bitteres, selbst in der Gemeinde, von sich gegeben. Ich habe mal gepredigt, ich glaube, die Predigt war jetzt gar nicht so schlecht. Und die hat am nächsten Sonntag Zettel verteilt, wie schlimm das doch alles wäre. Und ich habe mit ihr gesprochen und ich habe gemerkt, es ist so eine tiefe Wurzel der Bitterkeit in ihr drin gewesen und sie war selber zutiefst unglücklich. Hat mich traurig gemacht. Und ich habe gemerkt, ich fange auch an, ihr gegenüber bitter zu werden. Was geht? Wie kann die nur? Und so weiter, ne? Und dann trägst du es mit dir rum und was ist dann? Dann bist du bei der Arbeit, dann bist du bei deiner Familie, dann bist du mit anderen Menschen. Was passiert mit der Bitterkeit? Die kommt ja immer raus. Ja, was kann denn meine Frau dafür, wenn ich mit ihr spazieren gehe und sie dann anmecker, weil ich bitter geworden bin gegenüber einer anderen Person? Und der Psalm sagt, hey, mach das nicht. Was sollen wir machen? Ins Gebet, Gott anrufen. Und ich kann dir Mut machen, wenn du gerade in so einer Situation bist, dass du echt auf die Knie gehst, dass du Gott das bringst und sagst, Jesus, bitte schenk mir Liebe, Vergebung, Geduld, segne die Person. Und Gott macht dann was mit dir. Er macht dich wieder heil, er macht dich wieder neu. So ein Geschenk. Also grenz dich von dieser Haltung ab, wenn es bei dir gerade zu sehen ist. Und das andere, was dann der Psalmist sagt, das Positive. Glücklich der, der seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn. Der seine Freude hat an der Tora, steht hier, des Herrn. Und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Als ich das vor längerer Zeit mal gelesen habe, ich kurz gedacht, okay, eine Freude am Gesetz des Herrn, es ist jetzt vielleicht nicht so gerade, so Gesetzestexte sind jetzt nicht so meine Freude, ja. Was meint er jetzt damit? Also hier steht ja im hebräischen Tora, hier geht es um die Weisung Gottes, um das, was er uns in seinem Leben, was er uns mitgeben will für unser Leben. Was unheimlich gut ist. Und der Psalmist freut sich daran. Ich brauche ja Orientierung in meinem Leben. Wie soll ich denn leben? Und Gott gibt mir seine Orientierung. Im zweiten Buch Mose, nachdem Gott das Volk Israel befreit hat aus der Sklaverei, sagt er, ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat. Und dann gibt er die 10 Weisungen, die 10 Gebote, um zu sagen, wie wir in Freiheit leben können. Und er sagt, hey, wenn du lernst, die Freude an diesem Geboten zu haben, dann ist es ein Riesensegen für dich. Ich habe eine Zeit gehabt in meinem Leben, auch ich bin von meiner Mutter her so christlich erzogen worden, mein Vater nicht so sehr. Und als ich Teenageralter war, hat mich alles nur noch angenervt. Die ganzen Christen mit ihren Geboten. Voll einengend. Ja, klar, und dann wollte ich auch nicht mehr Christ sein. Aber wenn du so denkst über Jesus, über seine Gebote, wenn du nur noch zähneknirschend da bist, oh, ist das einengend, dann wenn du keine Freude daran entwickelst, boah, dann wird es schwierig. Und die Freude kommt ja daher, dass ich ein tiefes Vertrauen habe, dass Gott der ist, der mich frei macht, dass Gott der ist, der so wunderbar ist, dass Gott der ist, der zu mir kommt in mein Leben rein. Und ich durfte das mit 19, 20 neu erfahren und ich habe Freude bekommen wieder an seinem Wort. Und der Psalmist sagt, hey, das ist wichtig, dass wir das lernen. Es gibt Phasen in meinem Leben, da habe ich keine Freude an der Bibel oder an Wort Gottes. Und dann merke ich auch, hey, das macht voll was mit meiner Beziehung zu Jesus. Und ich möchte dir Mut machen, du kannst deine Zuneigung zu den Worten von Jesus, zu den Worten von Gott, die können sich verändern. Gott will an unserer Zuneigung arbeiten. Gott will, dass du Freude entwickelst. Es ist ein Unterschied, wenn ich irgendwo lese, ja, der Grauburgunder im Kaiserstuhl, der ist ja ganz toll und da gibt es so verschiedene Geschmacksnoten und wenn du den schmeckst, ja, dann ist das so lecker. Ja, das hört sich schon gut an. Aber wenn du den Grauburgunder dann selber nimmst und ihn schmeckst, ist ja was ganz anderes. Und der Psalmist lädt dich ein, hey, schmeck's doch selber. Hab wieder Freude daran. Das bringt dir so viel. Es ist so, und denk nicht, wenn du jetzt gerade keine Freude hast, dass es sich nicht verändern kann. Jesus will an deiner Zuneigung arbeiten. Paulus schreibt mal so ein wunderbares Gebet, das kann auch zu deinem Gebet werden, im Epheserbrief Kapitel 3. Da betet er Folgendes. Er sagt, es ist mein Gebet, Vers 17 bis 19, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Also, dass Christus wohnt in eurem Herzen. Und das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. Hey, es gibt noch so viele Dimensionen von der Liebe von Jesus, die ich noch gar nicht kenne. Und ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wow, wer möchte das nicht? Und wenn du sagst, ja, ich will's, aber irgendwie ist es gerade weit weg, dann bet doch darum, wie Paulus. Jesus, ich wünsche mir, dass du wieder mehr in meinem Herzen wohnst. Ich wünsche mir diese Freude an deinen Worten. Das sind die Wasserbäche, die wir brauchen. Christsein heißt ja nicht einfach, dass ich traurig und zerknirscht durchs Leben gehe, sondern dass ich diese Freude entwickle. Deswegen singen wir Lieder, wir werden nachher auch wieder Lieder singen. Und dass ich sinne, hier steht, dass ich nachsinne Tag und Nacht. Wie kann ich denn über Gottes Worte nachsinnen Tag und Nacht? Man kann auch übersetzen murmeln. Der murmelt über Gottes Worte Tag und Nacht. Sinnen heißt, dass ich sie entdecke, dass ich sie befrage, dass ich sie hin und her erlege in meinem Kopf, dass sie mich prägen. Ich glaube, du machst es sowieso, jeder von uns macht es. Über was Negatives sinnst du denn gerade Tag und Nacht? Was gibt's gerade Negatives? Was? Wenn du willst, ja. Nee. Warte mal. Ey, gibt's was Negatives? Und du merkst, es ploppt immer wieder in deinem Denken auf, wenn du nachts aufwachst, ja? Wenn dein Arbeitskollege zu dir fies war. Das beschäftigt dich doch dann, oder? Also kenne ich das bei mir. Dann beschäftigt mich das und es kommt hoch und ich sinne darüber Tag und Nacht. Ich murmel, ich zerleg's, ich frag mich, wieso hat er das gemacht, wieso, was fällt ihm ein und so weiter. Und was passiert? Es prägt mich. Aber es ist nicht frisches Wasser. Ist eher wie so eine giftige Pfütze. Ah. Eine giftige Pfütze. Es macht mich traurig. Es zieht mich nach unten. Es macht mich selber negativ. Und es kann eine andere Dynamik in uns wachsen und wächst immer wieder, wenn wir jetzt sagen, stopp, ich will, dass Gottes Worte, Psalm 1 zum Beispiel,
oder andere, dass sie anfangen, dass ich darüber nachsinne. Dass ich darüber nachdenke, dass ich damit meinen Kopf fülle. Und wisst ihr, was passiert? Es kommt frisches Wasser. Hey, auch wenn dann schwierige Zeiten kommen, ja, wenn Wüstenzeiten da sind, kann ich feststehen. Weil Gottes Worte Kraft haben. Wenn du gerade merkst, es gibt einen Bereich, der zieht dich echt nach unten, schreib's mal auf. Und sag mal Stopp. Und jetzt nimm mal Worte von Jesus, Worte von der Bibel und sag, hey, ich will jetzt so denken, wie es hier steht. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal brauchst du Zeit. Ich hatte mal eine Wüstenzeit, ich habe ja in Brasilien gelebt und studiert und ich habe dann ein halbes Jahr gehabt, da hatte ich so ein Tief. Irgendwie war ich sehr unruhig, ich war immer unruhig, immer voller Sorge und ist nicht weggegangen. Und ich habe mal aufgeschrieben, warum bin ich so? Und dann habe ich einfach die Worte von der Bibel genommen und immer wieder reflektiert, drüber nachgedacht und gebetet. Das ging aber gar nicht schnell in der Situation. Aber irgendwann mal hat mich Gott frei gemacht. Wow. Weißt du, die Worte von Jesus sind nicht nur so ein spirituelles Add-on. Ja, ich lebe so mein Leben und dann, wenn ich, jetzt buche ich mal ein bisschen so dazu von den Worten Gottes, ja, weil ich brauche sie gerade. Sondern die Idee von dem Psalm ist, dass es mich prägt. Was ziehe ich mir denn so rein jeden Tag? Was beschäftigt mich? Was ist so laut? Und wenn mich das Negative beschäftigt, wenn ich die Dinge beschäftigen, die den anderen Weg gehen, dann sagt der Psalmist, dann sind wir wie Spreu. Spreu ist die Hülle von einem Weizenkorn. Wenn ich eine Hülle von einem Weizenkorn nehme und ich werfe sie in die Luft, was passiert? Fliegt weg. Das ist das andere Bild. Also da ist ein Baum und da ist die Spreu. Ich will eigentlich lieber wie ein Baum sein, oder? Nicht wie die Spreu. Aber wenn ich nicht verwurzelt bin, was merke ich dann? Hey, dann bin ich hin und her, dann fliege ich einfach weg, ich habe keinen Halt. Dieses andere Bild eben, ich will nicht wie so eine Spreu sein. Ich weiß, dass einige von euch ja auch sehr aktiv sind für Gott. Ihr seid eine Gemeinde, die sehr aktiv ist, die sich engagiert. Und es ist ein Segen. Aber es kann auch sein, dass du in deinem Aktivsein für Gott austrocknest. Habe ich auch schon erlebt als Pastor. Ja, mach's und schaff's für Gott und ja, und dann habe ich aber gar keine Zeit mehr für das Wort, ja, für die Beziehung, für die Freude an Jesus. Und dann trocknen wir aus. Es gibt eine Geschichte mit Jesus, Maria und Martha, vielleicht kennt ihr die auch, ja, wo die Martha immer arbeitet, Jesus kommt zu Besuch, da muss ich den Haushalt schön vorbereiten und so, und die Maria, die schafft nicht. Für eine schwäbische Hausfrau geht es eigentlich nicht, gell? Nicht schaffen. Und Jesus sagt, aber du hast den richtigen Teil gewählt, weil du hast dir einfach nur Zeit genommen für meine Gegenwart. Und wir brauchen immer wieder diese Balance. Wir brauchen Zeiten nur mit Jesus. Wir brauchen Anbetungszeiten, dass wir seine Schönheit auftanken, dass wir wirklich Gemeinschaft mit ihm haben. Und daraus gestalten wir dann. Dann wird Gott uns gebrauchen und wir werden Frucht bringen zu seiner Zeit. Manchmal wollen wir selber Dinge vollbringen ohne Gott und meinten, wir könnten das besser als mit ihm. Ja, du sollst gestalterisch sein, du sollst wachsen als Baum, aber das Entscheidende, die Wasserbäche ist die Quelle. Abgrenzen, Freude entwickeln, Frucht bringen, sagt er dann. Leuchten. Der Herr kennt den Weg. Wenn du den Weg gehst, hat er es kennen, heißt hier, er hat Gemeinschaft mit dir auf diesem Weg. Ich möchte den Weg gehen, den Gott mir zeigt. Da ist Gelingen. Ich habe noch ein paar Jahre zu leben. Ich will ja nicht den Weg gehen, den Gott nicht kennt. Ich will auch Gemeinschaft mit ihm haben. Und wie er dann auch die Frucht bringt, er wird mich dazu gebrauchen. Gelingen heißt, dass ich in Bewegung bin, dass ich eine Quelle habe, dass ich Frucht bringe, dass ich aktiv bin. Und hier geht es nicht darum, dass ich mich dann irgendwann mal anschaue und sage, hey Ruben, du bist echt ein toller Baum. Hey, schau mal, was für ein toller Baum du bist. Sondern die Idee ist, dass ich ein Baum werde für andere. Ja? Vielleicht merke ich es manchmal gar nicht. Dass ich Frucht bringe für andere, dass ich ein Schatten bin für andere zu seiner Zeit, ein Baum, der in Bewegung ist. Kennst du so jemanden, wo du sagst, hey, wenn ich mit dem unterwegs bin oder was der leistet, da merke ich, wie Gott ihn gebraucht. Vielleicht merkt er es gar nicht. Und darum geht's für uns als Gemeinde, als christliche Gemeinde, dass wir so lauter Baummenschen sind, ja, die an der Quelle angeschlossen sind und die Gott gebraucht. Und das ist Glück, das ist Gelingen. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus in Matthäus 5. Ihr seid es. Und eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Es zündet doch niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wow. Das ist gelingendes Leben. Stell dein Licht nicht unter den Eimer. Lass uns leuchten. Und vielleicht sagst du, ja, ich bin da bei Gott dran. Ich merke auch, wie er in meinem Leben Teil ist. Und dann ist die Frage, ja, wo will er dich gebrauchen? Wo ist für dich dran zu sagen, ich will nicht einer sein, der nicht aktiv ist. Ich will nicht sitzen bleiben. Wir brauchen auch Ruhezeiten. Ich will jemand sein, der wächst. Ich will jemand sein, der vorangeht. Ich will jemand in meinem Leben sein, der ein Segen ist für andere. Ich habe ja nur noch ein paar Jahre und ich möchte jemand sein, der ein Segen ist, der Frucht bringt. Und hier geht es nicht darum, dass wir keine Höhen und Tiefen haben. Ja? Die Psalmisten sind sehr ehrlich, da gibt es ganz schöne Tiefen. Da gibt es Menschen, die sehen gar kein Licht mehr. Aber die rufen Gott an. Hey, es gibt so viele Perspektiven, wie wir ein glückliches Leben führen können. Wenn ich endlich die Finca auf Mallorca habe, darauf lebe ich hin. Wenn ich den Jackpot bekomme. Ja. Aber du kannst jetzt schon glückliches, gelingendes Leben haben. Glaubst du das? Vertraust du, dass Gott dir ein glückliches Leben schenken will? Ja. Dann grenz dich ab von diesem Spötterweg. Such immer wieder ihn als Quelle. Sag Jesus, wohne in meinem Herzen, ich möchte Freude dafür entwickeln. Und sei gespannt, wie er dich gebraucht zum Segen für andere. Und du wirst zurückblicken und sagen, Vater im Himmel, ich möchte Danke sagen für mein gelungenes und für mein glückliches Leben. Amen. Ich bete noch und dann können wir auch noch gemeinsam Lieder singen und Gott loben und das, was dich gerade bewegt hat und was vielleicht Gott zu dir gesprochen hat, ihm auch bringen in der Anbetung. Vater im Himmel, ich möchte dich wirklich loben und preisen, dass du uns eine Perspektive gibst für ein gelingendes und glückliches Leben. Es gibt so viele Angebote, Jesus Christus, und manchmal ertappe ich mich, wie ich denke, wenn ich das hätte, dann wäre ich wirklich glücklich. Aber ich habe dich und wir haben dich und du bist die Quelle des Lebens. Herr, wir wollen in unseren Lebenssituationen, wo wir gerade sind, wollen wir dich anrufen. Wir wollen zu dieser Quelle und ich bitte dich, Jesus, dass du in unseren Herzen wohnst, dass wir Freude haben an dir, an deinem Wort. Und da, wo es gerade nicht da ist, erneuere uns durch deinen Geist. Schenk, dass wir ein bisschen mehr von der Dimension deiner Liebe verstehen. Und ich bete dich darum, dass wir dann so Baummenschen werden, die wirklich ein Segen sind für andere. Danke, dass du da bist. Danke für die Psalmen. Und danke auch für diesen Gottesdienst. Amen.